Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt am Start in einer schon länger nicht mehr dagewesenen Runde. Vis-à-vis von mir hockt der Linus. Ciao, Linus.
Salut, Walle.
Und links von mir ein bisschen ein Miede, Till. Hoi, Till.
Ciao, Walle. Ja. Wahrscheinlich gilt jetzt gleich für dich auch, oder? Nach dem Sonntag.
Das ist richtig. Ich glaube, der Linus wird uns wahrscheinlich geistig das eine oder andere vielleicht heute ein bisschen voraus haben. Wir sind beide wahrscheinlich noch ein bisschen angeschlagen vom Sport da oben, den wir hinter uns haben. Plus, Till, du bist ja noch in Genf gewesen, am Match Servet gegen FCB. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen teased, was unter anderem angestanden ist am Wochenende. Vielleicht, Linus, bei dir. Hast du dir auch so viel Sport gegönnt wie der Till und ich? Oder was hast du am Wochenende getrieben?
Ja, ich war selber ein bisschen aktiver gewesen, in den Bergen am Skifahren gewesen. Und gestern habe ich den Super Bowl, anders wie ihr, nicht geschaut, sondern mich natürlich sehr pflichtbewusst vorbereitet auf die Episode heute.
Sehr gut, das heisst, du kannst eigentlich heute der Leader sein in unserem Trio-Gespann, wo zwei angeschlossen sind von drei. Till, du?
Ja, ey, also eigentlich bis auf den Sonntag ein bisschen ein ruhigeres Wochenende gehabt. Samstag selber noch ein Match gehabt und Sonntag eben auf Genf gefahren, den Ski geschaut im Zug, dann den Match geschaut, dann heimgekommen, dann Super Bowl geschaut. Ich glaube, das ist ein bisschen. Bisschen too much gesehen für fast 31 Jahre alt. Aber es geht.
Stimmt, Ski-WM ist ja auch noch gesehen, habe ich auch noch geschaut. Weiss gar nicht, Till, hast du Backs da? Hast du schon Odermatt-Frisur gemacht?
Oder? Ich habe Odermatt-Gedenkfrisur gemacht, genau.
Oh Mann. Ja, aber es ist ja garstig draussen, gell? Das hilft natürlich auch nicht.
Das ist ja so. Aber du sonst, die Wochenende?
Hey, auch, also ich habe ja gewusst, dass jetzt vom Sonntag auf den Montag, dass es eher ein bisschen weniger Schlaf gibt. Dementsprechend bin ich am Freitag und Samstag eher ein bisschen gemütlich unterwegs gewesen. Noch ein bisschen im Garten, also im Schrebergärtchen vorbereitet. Jetzt ja, ist es mal ein bisschen wärmer gewesen, das ist cool gewesen. Da haben wir das Beetle umgraben und ein paar Zwiebeln und Knoblauch haben wir schon reingeknallt. Himbeere. Ja, nein, also so ein bisschen eher geziemt und dann dafür ausnahmsweise ein bisschen weniger Fußball geschaut. Ja, um dann effektiv fit zu sein für das Spektakel, das dann ja schlussendlich nicht wirklich eins gesehen ist.
Das ist ja so. Also ich habe die Halbzeit auch abgeschaltet, darum bin ich vielleicht ein bisschen fitter wie du noch. Und zwar eben mit dem Sonntag. Ja, ja. Einmal dann sehr vernünftig die Wochenende, ja.
Ja, ich kenne mich ja. Das ist ja mittlerweile bei mir eigentlich Standardprogramm, aber... Du, er wird auch wieder andere Zeiten kommen, gell? Ja, lasst uns doch gerade schnell einen kleinen Blick auf etwas werfen, was jetzt rausgekommen ist. Vor, ich habe gesagt, nicht einmal eine Stunde. Wir nehmen über einen Mittag auf am Montag, Linus. Das ist aufgebaut von der Frauen-Nazi, die jetzt rausgekommen ist für die Nations League.
Ja, genau. Dann habe ich vorhin noch ein bisschen genauer drauf geschaut, auf die Pressekonferenz mit der Pia Sundhagen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es relativ sehr wahrbar aufgebaut gewesen, kaum Überraschungen. Sie hat eine Überraschung aus dem Hut gezaubert, Spielerin, von der ich bis jetzt noch nicht gehört habe. Hat dann kurz auf der Soccer-Donna-Seite nachgeschlagen.
So Äquivalent.
Wow. Hey. Hey. In Sync, in Sync.
Sagst du.
Das Äquivalent zu Transfermarkt.
Richtig.
Für den Frauenfußball. Und die Rede ist von der Naina Inauen. Ich hoffe, das jetzt richtig ausgesprochen. Sie hat den grössten Teil ihrer Karriere in Norwegen verbracht. Und Pia Sundhagen gefunden, sie sei durch ihre Stärke im Zweikampf, laufintensives Spiel, Box-to-Box-Spielerin eine gute Ergänzung für das eher technische Team. Hinblicklich auf die beiden Nations League-Spiele jetzt Ende Februar.
Dann bleibt eigentlich dort noch vor allem zu sagen, glaube ich, dass mit einer Ausnahme sowohl eben die neue Spielerin, die dazukommt, eine auch wegfällt, die jetzt lang zum Stammpersonal gehört hat. Eine Freundin vom Haus, Gumbrasso, hat es getroffen. Sie wird in diesem Nazi-Aufgebot nicht am Start sein. für euch überraschend? Oder ja, was habt ihr gedacht, als ihr das gesehen habt?
Also überraschend schon, sicher. Es war jetzt immer dabei gewesen, aber ich glaube, es ist auch Teil von, wie es Pia Sundhage auch gesagt hat an der Pressekonferenz, ist ein Zeichen, dass, ja, dass die Auswahl halt einfach schwieriger wird, dass man andere Spielerinnen will beobachten vor dem Heimturnier. Es sind jetzt auch gewisse Rückkehrerinnen wieder da, die letztes Mal nicht aufgeboten worden sind. Ich würde das jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren in das Nicht-Aufgebot, aber ich nehme an, schön ist es nie, wenn man nicht aufgeboten wird, gerade auch für so zentrale Match für die Schweizer Nazi, weil sie gegen beide Gegnerinnen an der EM wieder spielen in der Gruppenphase. Und wenn man jetzt da gut performt, dann haben die Spielerinnen, die dabei sind, sicher schon ein bisschen einen Vorteil. Aber ja, ich glaube, das wird jetzt so eine erfahrene Spieler wie Kumba so noch nicht irgendwie gross verunsichern. Nehme ich jetzt mal an.
Ja, und ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, still ein gutes Zeichen, bezogen auf Pia Sundhage, die gefunden hat, wir haben eine grosse Dichte an guten Spielerinnen. Spielerinnen, die ihre Leistung bringen bei den Clubs. Das ist dann wahrscheinlich in Bezug auf Kumba so halt gesehen, wo jede Woche beim FCB gute Leistungen bringt. Das heisst, die ist dann auch quasi im Fokus vom Trainerteam auf jeden Fall. Die kann jede Woche zeigen, was sie kann. Und vielleicht ja, ergibt sich dann für sie auch die Chance, dann beim nächsten Aufgebot wieder dabei zu sein. Das hat Pia Sundhage auch gesagt, dass sie auch beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder Änderungen wird vorne an dem Kader. Und ich glaube, es ist auch ein Zeichen für alle Spielerinnen, zum zeigen, so, hey, ihr könnt jetzt noch in das Kader arbeiten für die EM, macht eure Leistungen beim Club, zeigt euch auch, eben, wenn ihr jetzt die Chance habt, im Nationalteam. Und sie hat dann nochmal rausgestrichen, es soll immer eher sein, es soll immer etwas Besonderes sein, wenn man kann für das Nationalteam spielen kann. Und ich glaube, ja, das ist per se mal eine gute Message, jetzt eben für Kumba so, auch für Riola Cemaili, die es auch getroffen hat. Klar, enttäuschend in dieser Situation, aber ich denke eben, fürs nächste Mal sind die wieder genauso im Rennen. Und ja, ich denke, da können wir uns freuen auf ein paar gute Spiele. Ich glaube, ein Punkt, wo ihr in der letzten Folge schon aufgemacht habt, Robin und Walle, ist, dass gewisse Spielerinnen nicht ganz die Spielzeit haben bei den Teams, wo man sich würde erhoffen. Und das betrifft vor allem die Abwehr, wenn ich das Aufgebot so anschaue.
Absolut. Und die sind eigentlich alle mit dabei. Also, du redest vor allem von der Luana Bühler, der Viola Caligaris, mit der SOS Aigburg und kommt jemand zurück, der jetzt lang auch verletzt gewesen ist und eine schwierige Saison hat bis jetzt in Rom zusammen mit der Alaia Pilgrim, die auch Verletzungspech gehabt hat. Dort ist sicher das viel zitierte Wort vom Freitag, der Rhythmus auf jeden Fall ein Thema. Ich denke jetzt aber auch hier noch an Alicia Lehmann, wo ein Thema ist. Noel Maritz hat sich, glaube ich, langsam wieder ein bisschen gefangen. Aber ja, wir haben schon zwei, drei Namen hier in der Mannschaft, wo gerade ein bisschen der Rhythmus fehlt. Etwas, was ich euch noch will fragen, ich habe es jetzt gerade nachgeschaut und gesehen, Naomi Lühe ist verletzt, wie es mir scheint, hat auch am Wochenende nicht gespielt und da ist dementsprechend auch nicht dabei. Sicher schade, finde ich noch, für die Nazi, weil jetzt sie schon auch eine von diesen Charaktere war, die eigentlich so ein bisschen auf dem Sprung gestanden ist, nominell für, ja, um in der Startelf fungieren
können. Ich glaube, das wird sie auch weiterhin sein können, wenn sie zurückkommt wieder. Eben, sie jetzt Wochenende hat sie verpasst jetzt. Dort ist Iman Böne, zu dem kommen wir ja nachher noch dazu. Gross auf Trumpf C ist dabei. Ich glaube, Naomi Lühe muss jetzt sicher einfach, ich weiss nicht genau, was die Verletzung ist, aber schnell wieder fit werden, dann wird sie ja definitiv an die EM fahren, aus meiner Sicht.
Ja, also ich würde auch keinen Grund sehen, abgesehen von eben einer schlimmeren Verletzung, dass sie nicht dabei war.
Das hat man, glaube ich, auch mitbekommen. Yeah. Mhm. Reichen wir sonst noch nach, wenn es bis dann nicht schon draussen ist. Ja, und dann würde ich sagen, so viel eigentlich zur Schweizer Frauen-Nazi, die dann nächste Woche, heute in einer Woche, genau den Zusammenzug hat. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, widmen wir uns doch unseren beiden Schweizer Ligen und fangen an mit was, Till?
Wir fangen an mit Lausanne-Yverdon in der Super League. Lausanne, wo gegen Yverdon 4-1 gewinnt. Yverdon, wo zum zweiten Mal in dieser Woche recht Klatsche bekommt und Lausanne, wo zum Siegen zurückfindet mit dem wiederum fantastischen Alvin Sanchez.
Ja, ganz schön anmoderiert, Till. Ich finde, Sanchez hat einen überragenden Match gemacht und ich denke, bei Yverdon nach dem Statement-Sieg gegen Winterthur jetzt, ja, die letzten zwei Spiele Tendenz eher wieder nach unten, aber sie haben in der Tabelle halt trotzdem ein bisschen Luft auf den 12. Platz und ich nehme an, ja, da wird man sich weiterhin versuchen, ganz über den Strich zu kämpfen, also auch außerhalb von der Barrageplätze zu bleiben. Aber ja, vielleicht Lausanne auswärts nicht gerade das Spiel, wo sich auch Yverdon jetzt ja, viel ausgemacht hat.
Ja, ich glaube, Yverdon ist immer noch Relegationsplatz. Also, müsste im Barrage, aber sie haben nach wie vor, weil GC halt nicht gewinnt, sondern immer noch unentschieden spielt, immer noch nur, glaube ich, ein Punkt, wenn es mir recht ist. Ja, weil eine zu 22 Punkte Differenz, also eine. Und ja, ich finde, Yverdon hat gar nicht so schlecht angefangen. Lausanne hat einen Moment gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, hat dann aber eigentlich relativ mit dem Dosenöffner ja, ist das eigentlich dann relativ schnell gegessen gewesen, das Ding.
Ja, was sind das gewesen? 3 Goale in irgendwie 10 Minuten, oder?
Ja, genau.
Schnell gegangen, ja.
Ja, Alvin Sanchez, Linus, du hast es angesprochen, hat wieder mal in einer klassischen Art und Weise ein Goal geschossen, zwischen zwei Spielern durch, sich dribbelt.
Crazy, und, so schön zum Zuschauen.
Ja, der hat wirklich ein extrem gutes Gefühl für die Situation und für den Raum und auch für die richtige Entscheidung. Und ja, für Lausanne sicher sehr wichtig, jetzt endlich mal wieder zum Siegen zurückzufinden, vielleicht auch in dieser Deutlichkeit und eben auch mit einem Alvin Sanchez, der jetzt in den letzten zwei Spielen, unter der Woche haben wir unentschieden gegen GC gemacht, dort aber schon ein Goal geschossen, jetzt mit zwei weiteren Goals am Wochenende, das zweite ist zwar glücklich, aber anyway, es sind 3 Goals in 2 Spielen, also da glaube ich, das wird ihm unglaublich gut tun und wenn es ihm gut tut, dann tut es wahrscheinlich auch in der Regel Lausanne ein paar gut.
Ich finde es super, super toll für die Liga, dass er noch das halbe Jahr macht. Ich nehme an, im Sommer wird er wahrscheinlich den nächsten Schritt machen. Finde ich aber auch zu Recht nach den Leistungen. Jetzt auch eben nicht erst in der Rückrunde, ja schon in der Vorrunde. Wirklich cool, dass man so einen Spieler kann behalten.
Ja, auf jeden Fall. Also, es ist jetzt im Winter aber gar nicht gross eigentlich Thema gewesen. Also,
Newcastle haben wir mal gehört, aber mega konkret nicht.
Newcastle? Okay, den habe ich komplett verpasst. Aber ich bin da froh, dass er nicht zu Newcastle ist. Also, ich glaube, dort wäre, also, das ist schon nochmal was anderes, wenn du plötzlich oben Premier League musst mitspielen und dort um einen Platz kämpfen, wo du Flügel wie einen Gordon oder Murphy hast. Also.
Linus, das wird Augen glänzen, wenn es um Premier League wissen geht, wo er kann droppen.
Nein, absolut. Also sicher ein ganz lässiger Spieler. Und wie du es auch schon gesagt hast, Linus, ja, Yverdon wirklich auch einfach chancenlos gesehen jetzt in den letzten zwei Partien gegen zwei Mannschaften, die ein bisschen im Aufwind sind. Wer nicht unbedingt gerade im Aufwind ist, ist Lugano gegen GC. Ein weiteres Mal, das man jetzt schon unter der Woche verloren hat, in St. Gallen, können nicht gewinnen, lassen Punkte liegen und das erst noch eher knapp hinten raus, spielen 1-1. Wiederum steht auf der anderen Seite ein GC, der nach wie vor nicht verliert.
Ich habe die Diskussion letztes Mal zwischen dir und dem Robin, also Diskussion, das Thema noch spannend gefunden, eben, ob GC jetzt mit dem Punkt gegen Lugano, wo ja, glaube ich, gesagt wurde, ist, vor dem Spiel hat man da unterschrieben, ob sie jetzt eben nicht zufrieden sind mit dem, weil sie halt wieder mal den Sieg vor den Augen gefühlt noch ein weiteres Unentschieden gemacht haben und dort hinten einfach den Abstand nicht anbekommen, wo sie schon längstens könnten haben, wenn sie den Deckel einfach zumachen. Oder eben, ob sie sich sagen, hey, wir spielen gegen einen Meisterkandidat, gegen Zweitplatzierten, ein Punkt, egal wenn er zustande kommt, den nehmen wir.
Ja, also ich denke, du musst immer ein bisschen das Spiel von jedem, die Geschichte von jedem Spiel anschauen. Und wenn man es hier anschaut, ja, dann ist es wieder bitter, oder? Und dann wäre mehr drinnen gelegen. Und ich glaube, bei GC würde ich aber trotzdem nicht sagen, die können nicht gewinnen, sondern ich würde weiterhin das Narrativ bedienen, die können im Moment nicht verlieren. Und ich glaube, auf dem muss GC wie auch aufbauen, oder? Also in der Situation, wo GC auch ist, jeder Punkt ist am Schluss trotzdem ein Punkt. Sind auch Punkte, die andere Teams nicht holen. Jetzt klar, bei Lugano ist es egal, aber wenn es in der unteren Tabellenregion ist, dann ist das natürlich auch entscheidender. Und ich finde vor allem, GC spielt nicht schlecht. Und ich glaube, auf dem können sie weiterhin aufbauen. Ich bin überzeugt, die werden ihre Punkte machen. Und ich glaube, die Moral vom Team, wenn du nicht verlierst, das ist ja schon mal gut und auf dem kannst du aufbauen. Und von dem her, ich denke, da werden schon ein paar Punkte zusammenkommen. Und GC, habe ich das Gefühl, wird sich vom Abstieg auf jeden Fall retten können.
Also ich bin jetzt nicht ganz einverstanden in Bezug auf das Spiel, dass da mehr Ding gelegen war, weil also wenn man das Spiel schaut, glaube ich, dass Lugano schon ziemlich deutlich nach dem Goal von GC eigentlich gedruckt hat und das Goal zum 1-1 muss früher noch kommen eigentlich. Hinter raus fehlt ihnen dann Zeit, um das 2-1 noch machen, aber es ist sogar dennoch möglich. Und ja, um das auch noch aufgegriffen, der Lied Till, wo der Robin gesagt hat, quasi, wenn ich mir jetzt die Spiele anschaue, die GC bis jetzt hatten, dann sehe ich dort, dass die mit Ausnahme von Sion haben sie Ibe gehabt, sie haben Servet auswärts gehabt, sie haben Lausanne daheim gehabt und sie haben Lugano gehabt. Das sind schon eher schwierigere Spiele, es geht noch auch schwieriger weiter. Sie spielen nochmal gegen Servet, Lausanne und wieder Ibe. Und ja, so gesehen haben sie vielleicht auch gerade nicht so viel Matchglück und gleichzeitig finde ich aber trotzdem, jetzt in diesem Match gegen Lugano sehe ich es nicht so, dass dort mehr Ding gelegen wäre. In den anderen Spielen, ja, hat es sicher Match gegeben, zum Beispiel auch gegen Lausanne, wo ich glaube, dort ist man näher dran gewesen, im Vollerfolg.
Also ich sehe die Punkte, klar, wenn du auf Statistiken schaust, oder irgendwie Lugano 10 Schüsse aufs Goal, GC 2, Lugano 10 Ball, GC 1, das ist klar, das ist eher einseitig verteilt, aber wenn man die Geschichte vom Spiel anschaut, oder, dann macht GC früher das Goal und dann ist es logisch, dass GC nachher nicht mehr jetzt gross sich da will verausgaben offensiv, sondern sich aufs Verteidigen fokussiert und vielleicht nochmal kann Konto setzen. Und dann ist es logisch, dass Lugano die Überhand übernimmt in dem Spiel. Und ja, dann am Schluss, wie du sagst, mehr als verdient zum Ausgleich kommt. Und sie haben ja noch das 2-1 vermeintliche ja auch noch gemacht, wo dann Offside war.
Das ist die Linie mega komisch gezeichnet.
Ja, aber ich glaube,
es ist trotzdem Offside. Aber so deutlich ist es sicher nicht gewesen. Die Linie soll ich sagen, aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nein, bei dem sind eigentlich fertig gewesen. Es ist nur, eben, für mich nur darum gegangen, es ist wie logisch vom Spielverlauf für mich, dass Lugano dann drückt und das GC ja, in dem Sinne unglücklich ist, weil halt der Ausgleich erst in der 86. kommt, oder?
Ja, also ich finde, was man jetzt zum Spielerischen noch muss sagen, GC ist für mich nach wie vor in allen Bereichen von ihrem Spiel verbessert. Es sind ja viele klare Linien, eben jetzt auch in diesem Spiel führen sie früher mit 1-0. Eine Situation, die ich jetzt auch schon mehrmals gesehen habe, in einer Kontersituation, wo der Iran Kunda Tempo aufnimmt, wo mir sehr gut gefällt, in dem, wie sie ihn einsetzen. Und ja, eigentlich die ganze Kette beschäftigt und mit Tempo drauf zuläuft und dann der Pass spielt zum Spieler nebendran. Moral. Und ja, der kann einschieben und gleichzeitig auch eben, also da wiederum würde ich dir schon recht geben, Linus, geht sich das Spiel relativ lang anführen, was auch dafür spricht, dass sie defensiv schon auch verbessert sind. Overall, auch von der Art und Weise von der Chance sind sie zu klar gewesen, als dass dort irgendwie dann am Schluss, ja, sei es ist knapp gewesen oder so, eben, wenn man auch noch sieht, dass sie es 2-1 noch könnten machen. Also das finde ich sehr positiv bei GC, nichtsdestotrotz. Robin hat natürlich schon auch einen Punkt, wenn er sagt, dass, ja, irgendwann vielleicht auch andere Mannschaften wieder ein kleines Hoch haben und wenn halt Ivo da mal zweimal gewinnt und GC jeweils noch ein X macht, dann sind das auch ein Unterschied von 4 Punkten, gell? Bei 22 Punkten, also bei einem Punkt Abstand ist das nicht viel. Also von dem her, ja, muss man da sicher ein bisschen schauen. Jetzt will ich euch aber noch fragen, wie seht ihr es mit Lugano? Was ist da... Was funktioniert jetzt gerade nicht so wie die Woche zuvor oder jetzt zum Start von der Rückrunde?
Ich will jetzt nicht eigentlich als grössten Grund jetzt nicht unbedingt gerade Renato Steffen bringen, aber etwas fehlt schon in der Offensive ohne ihn. Also das gewisse, ja, die noch grösseren Überraschungsmomente vor dem Goal im letzten Drittel, die fehlen ohne ihn auch. Ich finde auch hinten irgendwie, es ist mir die letzten zwei Spiele jetzt aufgefallen, teilweise stimmt die Zuordnung hinten, auch so die Kommunikation miteinander nicht. Ich glaube jetzt auch ist nicht gegen GC gewesen, aber unter der Woche mit der Offside-Falle.
Gegen
St. Gallen, wo irgendwie nicht funktioniert. Wenn's das ist, was ich im Kopf habe. Aber sonst, ich glaube, es sind einfach die Qualitäten, die sie vorher so stark gemacht haben, die jetzt halt irgendwie im Moment gerade nicht mehr da sind. Nämlich die Spiele, irgendwie noch zu drehen. Ich meine, klar, sie könnten sich auch mal vornehmen, mal wieder in Führung zu gehen oder so, aber solange sie die Match gewonnen haben, ist sie okay gewesen. Und sie haben so viel Match noch drüllt und irgendwann fehlt vielleicht die Kraft oder die Moral.
Aber es ist ja schon noch interessant, oder? Linus, jetzt als Beispiel, dass jetzt am Wochenende sind sie hinten gelegen, okay. Dort ist es ums 3 gegangen, aber gegen St. Gallen sind sie eigentlich, spielen sie eine relativ gut die erste Halbzeit und sind vorne. Und dort ja, gehen sie es noch weg. Auch dort nicht unverdient. Ich finde, St. Gallen hat das gut gemacht. Aber ist es effektiv, hast du das Gefühl, ist es effektiv das, was der Till sagt, dass man defensiv vielleicht auch ein bisschen anfälliger ist, nebst dem offensiv sich als ein oder andere fehlt. Aber Goal schießt es ja trotzdem.
Hey, wenn ich es in einem Wort müsste zusammenfassen, wäre es, glaube ich, Konsequenz. das fehlt für mich, und zwar defensiv wie offensiv. Und in der Defensive habe ich das Gefühl, es ist auch ein bisschen eine Passivität in gewissen Situationen. Hatte auch noch ein, zwei Goal im Kopf. Jetzt wüsste ich auch gerade nicht mehr, in welchem Spiel es war. Ich glaube, gegen Sion habe ich dort was im Kopf, wo, ja, die Goal einfach zu einfach fallen.
Ja, ich weiß welches, ja. Dort, wo sie mit einem Penalty noch gewinnen am Schluss, das 1-0.
Ja, genau.
Ist sehr günstig, sagen wir.
Sehr günstig für Sion gewesen, genau. Ja. Also dort auf die, ja, die Konsequenz in der Defensive, eben, sei das Abstimmungsproblem, sei das, dass man, keine Ahnung, eben zu wenig konsequent in den Zweikampf geht, das fehlt ein bisschen. Und dann vorne drückt sich halt aus, dass man Goal nicht macht, dass man Chancen liegen lässt, dass vielleicht der letzte Pass nicht kommt. Und ich denke, klar, das kann man vielleicht vorne auch mit Steffen festmachen, wo halt die Entscheidungen richtig trifft oder dann das gewisse Extra noch dazugeben. Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen in der ganzen Mannschaft so ein bisschen drin. Ich weiss auch nicht, ob das Mentale da eine Rolle spielt. Oder man startet in die Rückrunde. Ich denke, wir haben auch vom Juan Bislimi gehört, dass das Team ist heiss, die wissen, was sie können erreichen das Jahr. Und ob denn das vielleicht auch ein bisschen hemmt irgendwo durch, das letzte Prozent. Ich weiss es nicht.
Ja, irgendwie wirkt es auf jeden Fall so, dass dass irgendwie das Selbstverständnis fehlt ein bisschen, sowohl vorne wie auch hinten, egal wie die Spielsituation ist. Und das macht das Meisterrennen eigentlich gerade wieder extrem interessant. Da lege ich dir eigentlich den roten Teppich gerade aus.
Ja, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, also das ist eigentlich das Positive für Lugano. Sie sind ein Punkt hinter dem ersten weiterhin. Auch wenn sie einige Punkte liegen lassen haben die letzten paar Runden. Da muss man jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, aus der Perspektive, denke ich. Aber dann gehen wir doch gerade eins weiter, würde ich sagen, oder?
Richtig.
Zu IB und Sion, wo sich IB auch wieder ein bisschen, ich würde schon sagen, ein bisschen zurückmeldet. Noch 6 Punkte, glaube ich, hinter dem ersten aus Basel. Und ja, auch mit 2 klaren Siegen, jetzt vielleicht auch die Diskussionen um, man kann keine Goal schießen unter dem Contini. Ich glaube, das ist jetzt erstmal vorbei mit dem 5-1.
Ich finde das definitiv auch. Klar, die Gegner sind Yverdon und Sion gesehen. Beides Teams, die im Moment nicht mega in Form sind. Aber die Offensivleistung, die jetzt IB gegen Sion gezeigt hat, die hat mir zumindest schon sehr Eindruck gemacht. Also die Offensive, wenn sie so zusammenspielen, die kann jedem Team wehtun in der ganzen Super League. Und ich glaube, wenn sie jetzt defensiv ihre kleinen Böckli, die sie jetzt auch trotz 5-1 wieder gehabt haben, wo wir vielleicht nachher noch drauf eingehen, wenn sie die abschalten, dann sind es 6 Punkte. Und weiß auch nicht, ob das bei mir jetzt ein bisschen ausgelöst hat, das 5-1, aber ich sehe IB jetzt doch wieder irgendwie ein bisschen auf der Lächeln. Ich weiß, ob ich ein Fanlein bin, aber irgendwie, das hat mir schon sehr Eindruck gemacht, einmal.
Ja, also du sprichst sicher 2 wichtige Punkte an. Zum einen, das Selbstverständnis, wenn wir so von dem Wort haben, wo bei IB jetzt in dieser Woche wieder so ein bisschen zurückgekommen ist. Zum anderen, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, der Giorgio Contini probiert, das habe ich schon ein bisschen vermutet, probiert, auch eine gewisse Stammelf zu etablieren. Er hat jetzt 2-mal mit der gleichen Elf gespielt. Und das, obwohl dann unter anderem auch Spieler rausgefallen sind aus der Startelf, die jetzt lang Stamm gewesen sind oder regelmäßig gespielt haben. Ich rede jetzt hier von einem Sediten, Philipp Ugrinic oder auch einem Sandro Lauper. Und gleichzeitig geht es auch auf. Also, man schießt wieder extrem freies Goal, was unglaublich hilft, um eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Dann hast du mit dem Chris Bedia einen, der gerade funktioniert, wo ich auch muss sagen, es hätte ich nicht so klar in dieser Deutlichkeit erwartet. Hätte schon wieder 2-mal getroffen, glaube ich. Fasnacht lässt er vorne spielen. Das ist eine Diskussion, die wir noch hatten, wo wir uns nicht ganz sicher gewesen sind, wie und wo der Christian Fasnacht wird auflaufen lassen. Die Antwort ist vorne im Sturm, in einem Zweiersturm, ganz klassisch 4-4-2. Spielen sie ja und das funktioniert. Und dann gleichzeitig aber, hast du ja auch noch gesagt, und da bin ich schon auch noch, das finde ich schon auch noch, das darf man nicht ganz aus den Augen lassen, sie kriegen schon immer noch ein Goal, auch immer wieder mal zu einem Zeitpunkt, wo er gar nicht so geschickt ist eigentlich. Also 2-1 jetzt 2-mal, sowohl gegen Yverdon mit einem Mann weniger als jetzt auch gegen Sion, wo übrigens der Kololli geschossen hat, wo, wie der Robin zündet. Sagt, oder vermutet, gerade ein bisschen zu zünden scheint.
Ja, bei eBay zünden die neuen alle auch, oder? Du hast angesprochen, Bedia, jetzt auch Fasnacht, wo sag ich, die letzten zwei Spiele doch eben gut reingekommen ist. Und auch der Ryan Ravelosson. Ich glaube, sagt der Name jedes Mal ein bisschen
Ravelosson, anders. Ravelosson.
Ravelosson. Ja. Aber der hat jetzt auch, glaube ich, das zweite Goal schon.
Ja, das auch ist der.
Und ja, also der macht Dampf dort in der Mitte. Und auch der Lacomi, wo am Anfang, wo noch kam, noch nicht so viel zum Zug kam, ist jetzt mittlerweile wirklich gut etabliert. Also ich habe das Gefühl, wie du gesagt hast, Still, da findet sich auch eine gewisse Stammelf. Und ich denke, das ist auch wichtig für eBay, dass die jetzt ein bisschen Kontinuität reinbekommen, gerade auch nachdem es ja ein bisschen unruhig war, Personalsituation immer wieder Thema war. Und ich glaube, jetzt die zwei Matches die Woche, die haben natürlich jetzt da sehr viel Ruhe können reinbringen, denke ich. Und ich, ja, also, ist klar, Sion und Yverdon, aber du musst trotzdem erstmal 11 Goal schießen. Mhm. Das ist mehr als ein Viertel von allen Goals, die sie die ganze Saison geschossen haben, haben sie jetzt in dieser Woche gemacht. Also, das müssen sie, denke ich, einfach noch bestätigen, dass das auch weiter so geht.
Ja, kein Wunder, aber eben mit dieser Offensive. Also, ob das jetzt ein 4-4-2 ist auf dem Papier, ja, für mich ist es eigentlich ein 4-2-4. Weil der Virginios und der Monteiro, das sind Aussenläufer, die sind auch immer vorne anzutreffen. Und dann hast du in der Viererkette hinten hast du einen Hatscham, der sich auch immer Vollgas führen gibt. Ein Blum, vielleicht ein bisschen weniger wie ein Hatscham. Aber die haben so viele Anspielstationen vorne. Und die Chemie scheint jetzt einfach in diesen zwei Matchen, hat man die gesehen, mit schnellen Pass. Also eigentlich sind eigentlich fast die ersten drei Goals, sind alles fast schon Traumgoal, oder? Also aus anderen Gründe vielleicht, aber der erste ist ein mega Schuss, der zweite macht der Virginius Weltklasse-Dribbling im Strafraum und beim dritten ist einfach zack, 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 Tiki-Taka gefühlt, aber also darum ist kein Wunder, dass sie so viele Goals machen, aber sie müssen einfach schauen, dass sie die defensiven Aussätze, die du gesagt hast, alle in den Griff bekommen, weil sie bekommen das Goal in einer Phase, wo sie Sion überfahren und sie bekommen es, weil sich ein Blum im Zweikampf nicht gut anstellt. Und sie bekommen fast, aus meiner Sicht, müssten sie fast eine rote Karte bekommen, weil sie hinten nicht kommunizieren und der Keller muss
rauskommen. Ist das für die eine rote Karte?
Also ich find's nicht, es ist sicher keine Hand für mich. Mhm. Für mich, als ich den Match geschaut habe und an den Bildschirm rausgeht, denke ich, ja, das ist für mich ist rot, weil er toucht ihn voll mit der Sohle an den Fuss. Und der Ball ist nie.
Ja, ich finde es noch schwierig. Also ich finde es okay, wie sie es ausgelegt haben. Ich finde, dass sie haben gut kommuniziert. Das vielleicht als Randnotiz. Einfach rein, so wie sie den Entscheid erläutert haben, ohne zu sagen, ob jetzt da richtig oder falsch ist. Ich finde, es ist eine schwierige Situation gewesen. Ich habe es so gesehen, dass der Marvin Keller quasi angespitzelt wird. Also der kriegt den Ball angeschossen und dann quasi ist der Marvin Keller der zuletzt am Ball ist und verwünscht dann quasi in der Dynamik aufgrund vom Rauskommen, verwünscht der Stürmer. Das gibt es auch immer wieder, dass quasi also die rote Karte, die wir nachher noch werden diskutieren, die entsteht ja auch quasi so. Dort ist es umgekehrt ausgelegt worden. Ich finde das okay. Ist für mich jetzt nicht ganz, ganz klar, weil der Ball ist ja nicht irgendwie regelwidrig, nicht ins Goal oder der war nicht, hätte nicht können weiterlaufen.
Gut, ich glaube, der Punkt ist ja, dass er einen unten am Fuß trifft oder vermeintlich trifft. Ich glaube,
sie haben erst nachdem der Ball schon an ihm gespickt ist. Ist das davor?
Ja, es passiert
gleichzeitig
ungefähr. Ja, ich hätte auch gesagt, es passiert ziemlich direkt.
Der Buschlerem ist halt die Millisekunde vor dem Keller am Ball, spitzelt den Ball an Keller, dann geht er irgendwie von der Schulter an die Hand ein bisschen. Aber das ist für mich, das ist nicht extra oder so, das ist nicht eine unnatürliche Bewegung, aber in dem Moment, wo der Buschler ihm den Ball wegspitzelt, macht dem Keller seinen Fuß halt Bewegung Richtung Ball gleich weiter. Nur ist der Ball nicht mehr dort, sondern nur noch der Fuß. Und er haut ihm schon recht einen drauf. Ich finde jetzt auch nicht, dass es ein Vorzeigebeispiel von einer roten Karte ist. Und der Zubi da im Büro hat auch gesagt, im Studio, hat auch das Fingerspitzengefühl gelobt. Ich finde das okay. Aber ich sage einfach, man kann rot geben und dann ist es einfach mega unnötig, weil man in dieser Situation das Spiel so massiv im Griff hat.
Ja, also dann lasse ich das doch gerade so aufgreifen, um vielleicht die IB-Situation ein bisschen aus meiner Sicht zusammenzufassen. Ich glaube, man ist auf einem guten Weg und es ist unheimlich wichtig, dass man die Spiele auch so deutlich gewinnen konnte. Der Robin sagt das immer ganz schön. Interessant wird es dann, wenn quasi wieder einen Prüfstein hast, und das sage ich jetzt nicht nur rein qualitativ vom Gegner her, sondern je nachdem, wie ein Spiel läuft, das kann mal schwierig losgehen. Und da ist halt schon so, dass IB jetzt sowohl gegen Yverdon als auch schon vorher gegen Lausanne und jetzt auch am Wochenende sehr frühes Goal schießt.
Die neue IB-Viertelstunde ist das, oder?
Ja, vielleicht. Nein, aber jetzt am Wochenende ist es ein Traumgoal gewesen, und davor sind es zweimal eigentlich die identischen Situationen gewesen, wo der Gegner schläft, der Gegner vielleicht auch gar nicht jetzt momentan zwingend auf einer Höhe gewesen ist. In dieser Phase auch Lausanne nicht. Und ja, das hat natürlich auch in Karten gespielt. Gegen Yverdon kriegen sie noch eine freie Rote aus Gründen, die nicht mal der Spieler selber weiß wahrscheinlich. Also da läuft jetzt auch vieles auch zusätzlich noch für eBay, aber nichtsdestotrotz haben sie sich das auch erarbeitet. Ich glaube, jetzt geht es darum, dass sie sich das können bestätigen können. Und dann ja, ist vieles möglich, wobei ich nach wie vor nicht glaube, dass sie das können durchziehen. Aber es ist alles möglich.
Ja, also ich glaube, gut zusammengefasst, ich schaue auf die Tabelle und denke, hey, das sind noch 6 Punkte. Und es ist der gleiche Trend wie schon in der Hinrunde für mich. Da ist kein Team rum, wo jede Woche 3 Punkte einsackt. Und IB hat jetzt nächste Woche Wintertour. Ja, also ich habe das Gefühl, ja, da kommen wieder ein paar Goal wahrscheinlich zusammen seitens IB. Und ja, mal schauen, was die anderen Teams oben machen. Und dann ja, ruckt es vielleicht gerade nochmal länger zusammen.
Ja, also ich sage nur vom Restprogramm, vielleicht als letzte Bemerkung vom Restprogramm. Ich meine, das ist jetzt das dritte Drittel gesehen, das Spiel, das wir jetzt berichten. Also es spielen alle nochmal gegeneinander. Sprich, ja, vielleicht moralisch gesehen, wer man zuerst hat, um wieder oben anknüpfen. Aber das hat eigentlich keine Begründung für oder gegen sein, dass man das noch führen schafft.
Unser heutiger Werbepartner ist die Personalvermittlung Das Team. Du bist auf der Suche nach einer temporären oder Festanstellung?
Dann ist Das Team für dich die richtige Adresse. Mit 27 Filialen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gehören sie zu den national führenden Stellenvermittlern.
Für mehr Informationen besuch doch gerne ihre Webseite unter www.team.jobs und find auch du schnell und einfach den passenden Job.
Aber gut, gehen wir doch eins weiter zu dem Sonntagsspiel. Und da hat es angefangen mit Servette gegen FCB. Und hat es vor allem angefangen aus meiner Sicht mit Überraschungen auf beiden Seiten, wenn es um die Startelf gegangen ist. Auf Genfer Seite wieder eine Kutesa auf dem Bänkli. Walle schüttelt schon den Kopf, aber ja. Und auf der FCB-Seite Kevin Carlos, der nicht von Anfang an gespielt hat. Und ja, das sind schon mal die ersten zwei Überraschungen.
Ja gut, aber Benny Traoré hat ja auch typische Konstitution vom zentralen Stürmer, also da kann man ruhig auch mal reinwerfen, oder?
Also der Otele hat 9er gespielt,
meiner Meinung nach. Ja. Sorry, auf dem ersten Ding ist der...
Also ich weiß, es kann sein, dass sie ein bisschen rotiert haben, aber der Otele, der ist schon ein bisschen kräftiger wie ein Traoré. Okay. Aber ja, ich will nicht genau das wiederholen, was ihr, Walle und Robin, in der letzten Folge jetzt unter der Woche gesagt haben, weil ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich verstand es ehrlich gesagt nicht ganz. 3 Spiele, 3 Goal. Kevin Carlos ist jetzt nicht so einer, der, glaube ich, mega Pause braucht. Okay, nach der Aktion am Donnerstag ist er, glaube ich, ein bisschen am Humpeln gewesen, nach der roten Karte, die er da rausgeholt hat gegen Ziganix. Aber ich weiß es nicht, ich verstand es nicht ganz, wieso der...
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde jetzt auch, wenn ich das Spiel anschaue, finde ich es nicht so schlimm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der
Otele.
Nein, wie heißt der Basel-Trainer?
Fabio Celestini.
Guten Morgen. ich habe das Gefühl, dass Fabio Celestini den Servet mit dem hat überraschen wollte. Jetzt, wir haben es letztes Jahr gerade von der Abwehr von Servet gehabt, die ist kräftig gebaut. Auch wenn der Adams anstelle vom Steve Ruhe gespielt hat, danke. Steve Ruhe und Kasim Adams haben gespielt, jetzt erzähle ich es euch. Wer ist denn der andere Innenverteidiger, der sonst eigentlich spielt? Spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall, Servet ist sehr kräftig gebaut und der Otele hat Speed. Wenn wir uns da zurückerinnern an das erste Spiel in Genf, dann haben sie mit dem Speed eigentlich Genf überrollt. Otele schießt ja auch das Goal, schießt eigentlich sogar 2 Goal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, ich habe jetzt auch nicht gefunden, dass irgendwie die Niederlage daran gelegen ist, dass man offensiv nicht präsent war, ehrlich gesagt. Wohingegen beim Derek Coutet ist es ein ganz anderes Thema, weil das ist der Gamechanger in dem Spiel. So. Und unabhängig, und dann habe ich fertig mit dem Monolog, aber unabhängig davon, ob der Thomas Hebel jetzt damit argumentiert, dass der Coutet als Joker ja gestochen hat, ist das die wichtigste Spieler, der im Sommer für ein paar Millionen kannst weitergeben. Also sehe ich keinen Grund, außer es gibt irgendwie in der Mannschaft disziplinarisch etwas, aber sonst gibt es für mich keinen Grund, irgendwie den Spieler zu verunsichern. Und wenn man seinen Jubel sieht, dann merkt man ja offensichtlich auch, dass ihn das wurmt.
Das stimmt, aber der zentrale Punkt ist eben, dass sie ihn im Sommer ja nicht können für Millionen weiterverkaufen, weil dann sein Vertrag ausläuft.
Ist sein Vertrag fertig
im Sommer? Und man munkelt in der Presse, dass eben das vor allem daran gelegen ist, also ich glaube, es ist ziemlich bestätigt, dass er jetzt nicht gespielt hat, dass sie haben Druck auf ihn ausüben, dass er zu Al-Ali geht, in die ägyptische Liga, dass sie für ihn noch 2-3 Millionen bekommen und er einen fetten Lohn bekommt. Aber anscheinend hat er nicht wollen, er will bei Servet bleiben. Das finde ich genau wie beim Sanchez, auch wenn es eine andere Situation ist, finde ich das super.
Für die Liga
ist das für die Liga super für ihn, wirklich absolut genial. Und ja, zu der Entscheidung, ihn nicht aufzustellen, ich glaube, du hast alles gesagt von dir, ja, ich glaube, du hast gesehen an der Reaktion, das hast du auch schon gesagt, du hast in der Kurve, hat sogar einen Banner gegeben von Genf, Derek ohne avec toi, also irgendwie, ja, nicht verständlich für mich, wie du da umgehst mit dem Spieler.
Ja, also allgemein sehr uncooler Move, wenn du den Spieler quasi zum Weggang willst bewegen, dass du da finanziell ein bisschen besser durchstehst. Ich glaube, da hat man sich wie an anderer Front müssen darum bemühen, dass man den Spieler vielleicht vorzeitig ein bisschen länger noch an den Club bindet. Und ja, der Coutet nach dem Spiel hat ja auch gesagt, eben, er ist happy in Genf zu sein und er ist happy, da bis im Sommer noch zu sein. Und ich hoffe, dass mit dem jetzt mal vorerst gegessen ist und dass er im nächsten Spiel dann auch wieder von Anfang an auf dem Platz steht, weil da gehört er definitiv an. Also das ist, glaube ich, völlig klar. Auf der anderen Seite beim FCB, ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe schon gefunden, dass der Carlos ein bisschen gefehlt hat. Jetzt weniger quasi vom offensiven Output, aber einfach von der körperlichen Präsenz. Also mir hat eigentlich so ein bisschen die Entlastung gefehlt im Spiel vom FCB, wo der Kevin Carlos, auch wenn er vielleicht nicht den besten Tag hat, ich finde eben trotzdem, er schafft Raum vorne für dann vielleicht die anderen schnellen Spieler, um dann in die Lücken reingehen. Und ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen ein Element gewesen, wo im FCB ohne Kevin Carlos ein bisschen abgegangen ist.
Ja, finde ich auch. Und genau das Gleiche auch im Zentrum mit dem Leroy, der noch rausgenommen hat im Vergleich zum Donnerstag für den Metinho, wo sein Debüt gegeben hat, wo mir jetzt nicht mega aufgefallen ist.
Die eine Aktion, wo noch reingrätscht im eigenen 16er.
Der macht das super, ja.
Aber sonst schon wenig. Ich weiß nicht, dort im Box-to-Box-Midfield, da sehe ich dann vielleicht auch noch Müdigkeit als ein Aspekt eventuell, dass du sagst, ja, bringen wir eine Frische. Aber ja, ansonsten, wie du es gesagt hast, wenig Impact aufs Spiel gehabt.
Ja, und gleichzeitig kann man auch mal sagen, für ein Servet-Verhältnis geht es endlich mal wieder, geht's mal wieder auf. Also ich finde, Servet hat jetzt auch im Wochenende wieder nicht über alle Zweifel erhaben gesehen und hat wieder massive Phasen im Spiel, wo es auch kippen kann. Jetzt ist es nicht kippt und du hast halt wirklich einen geladenen Derek Coutet gehabt, wo dir das Spiel heimnimmt. Auf der anderen Seite, FCB, finde ich, schenkt die Goal auch ein bisschen sehr günstig her. Also, ja, finde ich ärgerlich aus Sicht der FCB, weil ich glaube, da wäre mehr drin gelegen, auch eben offensiv. Es hat schon auch Aktionen gegeben, es ist nicht so gewesen, als wäre man chancenlos gewesen. Und gleichzeitig ist es auch schade, eben, Lugano hat wieder Punkte liegen lassen. Aber wir haben einen spannenden Meisterschaftskampf.
Ich finde vor allem in der ersten Halbzeit hat der FCB eigentlich gut gemacht aus meiner Sicht, das ist dominanter gewesen. Hat ja auch zwei Goal geschossen. Das erste, wenn man glaube nicht diskutiert, das ist klar Offside. Das zweite mit dem Hand, ich habe ein bisschen Meinung. Was sagt ihr?
Ja, die Hand ist weit draussen und der Ball geht an die Hand. Und bei der momentanen Regelauslegung, denke ich, wird das eigentlich immer pfiffen und darum finde ich, ist das völlig okay.
Es ist leider, also leider, ich glaube, es gibt Situationen und Situationen, aber so wie die Regelauslegung ist es zu klar, dass man, finde ich, kann argumentieren dagegen.
Ich bin bei euch, aber können wir noch mal, ganz schnell nochmal darüber reden, es ist ja nicht der, der das Goal macht.
Ja, es ist also der Assistgeber ja. Quasi. Ja.
Aber ist nicht, also wirklich, ich frage ganz neu, weil ich es nicht weiss, aber ist nicht so, dass nur...
Das haben wir schon mal googelt.
Ja, aber ich glaube, das sind wie zwei verschiedene Regeln.
Ist, ich vergesse es jedes Mal wieder, was denn jetzt das ist.
Aber das eine ist, wenn du quasi, wenn die Hand egal wie dran ist, also dann kannst du die Hand noch so angelegt am Körper haben, wenn du dann nach deinem Kontakt das Goal schiessest, dann ist es trotzdem Hand,
okay,
oder?
Okay, ja, stimmt.
So ist es umgesehen, oder?
Und beim Assistgeber ist es einfach wie egal auf dem Feld, noch, kannst du ja nicht einfach mit der Hand annehmen. Und Pass geben und dann...
Genau, okay. Genau. Also das ist wie unabhängig davon, dass es jetzt noch dann ein Goal gibt. Also natürlich, es wird dann angeschaut, weil es ein Goal gibt. Aber die Situation an sich ist einfach Hands, weil der Arm, der Ellbogen sehr weit oben ist und dort mit der Hand spielt. Was ich ein bisschen unglücklich finde, ist, dass er halt dort sehr im Zweikampf ist, er wird noch ein bisschen gestossen und ja, dann finde ich halt, werden die Geschichte immer ein bisschen komplizierter.
Dort sind wir eben wieder beim Thema Situationen, eben, dass der zum Teil auch gar nicht, man sieht doch beim Steffen echt schon mal so eine Situation
vor
ein paar Wochen, wo er eigentlich die bessere Ausgangslage hat und dann kriegt er den Ball, weil er geschupft wird, kriegt er am Arm, sonst hätte er echt voll. Ja, aber ich würde sagen, gehen wir doch eins weiter, Servet auf jeden Fall sicher mit einem extrem wichtigen Sieg, um jetzt mal hier endlich auch das neue Jahr lancieren. Und der FCB, der als einer von vielen Mannschaften als Leader nicht kann gewinnen kann. Lassen wir so stehen und machen weiter mit Luzern gegen Winterthur.
Das ist perfekt. Jetzt haben wir uns eigentlich gerade ein bisschen aufgewärmt mit den Schiri-Entscheidungen. Dann können wir jetzt über das brutale Foul vom Schettin diskutieren. Was meint ihr? 4 Spielsperre, 5? Also.
Der Zigarnix hat für sie schon 2 bekommen. Das ist ja einfach ein taktisches Foul gewesen, wenn es direkt rot ist. Ja. Hey. Für mich hat es so ein bisschen, möcht ihr noch euch erinnern an das Foul vom Sandro Wieser gegen den Schiliapi? Das ist natürlich nochmal brutal.
Okay, ich lasse euch miteinander.
Aber, jetzt gehst du aber nochmal tiefer in
den Kosmos-Ebene. Nein, ich will nicht die Situationen vergleichen im Sinne von der Brutalität, sondern einfach von wie unglücklich es ist, was an Verletzung resultiert. Weil du siehst gerade, das Bein knickt voll weg. Ja, ich glaube, da ist der Fußball ein bisschen festgefahren. Also meine Meinung dazu. Gemäss Regelauslegung finde ich, kann man es streng nur sogar so geben. Ich finde, das Problem mit dem Fußball als Vollkontaktsportart entsteht voran, dass halt du so Situationen nie kannst wegnehmen kannst, durch das also der Ball eigentlich zuerst trifft und die Folgeaktion nicht kontrollierbar ist. Ja, tut die Regeln mit dem gefördernden Spiel, die hilft einfach nicht. Also ich finde es schwierig.
Also ich finde, es ist jenseits, ich möchte es wirklich so ganz klar sagen, ich finde es jenseits, dass es da rot gibt. Ich finde es jenseits, wie argumentiert worden ist nach dem Spiel, wie der Fehler quasi erklärt worden ist. Ich kann es wirklich auf keinster Ebene nachvollziehen. Es gibt nachher im gleichen Spiel nochmal die genau gleiche Situation
mit Rudani.
Nicht ganz die genau gleiche, aber es ist aber
vom Prinzip her,
das Thema ist das gleiche.
Vom Prinzip her ist die gleiche Situation. Der spielt den Ball und dann geht er über den Knöchel aufs Bein.
Ja.
Und dann gestöckt. Also es ist inkonsistent, es ist nicht super erklärt. Ich möchte nur mal schnell auf das Interview nach dem Spiel mit dem Schiri gehen. Also erstmal cool, dass er sich anstellt und sich erklärt, das verdient auf jeden Fall Respekt. Aber die Erklärung, die dann kommt, da muss ich einfach sagen, da kann ich einfach nicht folgen. Wenn es heisst, hey, die Szenen sind extrem schwierig zu beurteilen, ich habe mich stark aufs Standbild fokussiert und auf den Fakt, dass sich der Spieler verletzt hat, Fehler von uns. What the fuck?
Ja, also in meinen Notizen wirklich 1-2-1 fast so aufgeschrieben. Ich habe so, hey, man darf nicht aufs Standbild fokussieren. Wow, die Erkenntnis vom Jahr.
Ja,
so.
Das erklärt doch genau die Problematik, wie die das angehen. Du kannst das nicht nach Standbild beurteilen.
Nein, aber
das sagt das möchte ja jeder. Ja, klar, aber das ist doch das, was ich meine mit dem Festgefahren. Das Standbild orientiert sich an der Regelauslegung Und,
aber so ganz Schwieriges, haben ja gesagt, nach dem Foul, was ist das gewesen, von einem Jahr ungefähr, Görtler, oder?
Ja, und Traoré genau das Gleiche.
Ja gut, aber sie pfeifen es fast nie so. Also,
gut, aber ich meine, sonst hat du jetzt auch nicht gesagt, es ist ein Fehler. Wenn sie es so pfeifen. Also offensichtlich wenn sie es ja eigentlich nicht so pfeifen. Ja,
aber das haben sie ja damals aber sie machen es trotzdem. Also ich meine, ja. Benni Traoré fliegt auch so nach, ab vom Platz.
Traoré würde ich ein bisschen eine Stufe runter tun. Bin ich der gleichen Meinung übrigens gesehen, dass es kein Roti ist. Aber dort ist es wie, dort passiert es bei einer Grätsche am Boden und nicht bei einem Schuss.
Ja, aber oder das Prinzip Flanke. Ist ja dort doch das Gleiche.
Voll, darum stimme ich ja dort zu. Ich sage nur, es ist von der Skala her ist nicht ganz so schlimm, dort den Fehler zu machen wie jetzt. Also, nein, wenn du nicht mehr schiessen darfst, also es ist ja genau das Gleiche, was wir letztes Mal schon
gesagt haben. Genau das Gleiche, aber es macht...
Dann sagst du als Trainer, deinen Verteidiger, hey, stell dir jedes Mal einfach vor, der, der schiesst, versuch gar nicht den Ball zu blocken, sondern lass dich einfach treffen, vorbei. Also...
Ich verstand es wirklich einfach nicht, dass sie... Also, mir tut also natürlich zuerst der Freimann leid, weil er verletzt ist, hoffentlich nicht so schlimm. Der Schettin leid, weil er rot bekommt, aber auch der Johannes von Mandach, der Schiri, der im Stich gelassen wird, sorry, von seinen war Leute, dass sie ihm anscheinend nur das Standbild gezeigt haben, wenn es keine Ausrede ist und er das gesehen hat. Weil sonst, sorry, das ist doch einfach ein bisschen das Fußballwissen, das Fußball, keine Ahnung, empfinden, dass du dort nicht eine rote Karte gegeben hast. Und sorry im Fall, ich weiss, es sind Menschen und ich finde es auch cool und respektvoll, dass sie anstehen, aber für mich macht mich das nur noch hässiger. Wenn sie nach so einem Spiel anstehen und so irgendwie sich erklären und wieso. Ich weiss, es sind Menschen, es tut mir für ihn leid, aber ich, für mich kannst du das gerade ziehen lassen. Du kannst wieder der Wermelinger Statement rausgeben lassen, dass sie es anschauen und so. Ich finde, das muss nicht der Schiri selber machen.
Du bin ich einverstanden, dass vielleicht zum Schutz vom Schiri selber vielleicht der Schiri-Boss könnte anstehen. Aber das ist natürlich schon ein bisschen engstirnig quasi. Also, sie müssen ja kommunizieren. Und ich meinte, wir haben es da auch schon davor gehabt, dass der Wunsch rum ist, dass man sich dann wenigstens erklärt, wenn es ganz klar ein Fehlentscheid ist. Und das haben sie gemacht, auf welche Art und Weise, okay.
Ich weiss, also, dass sie es anstehen und den Fehler zugeben, wie gesagt, das hat absoluten Respekt verdient. Da bin ich einfach zu ja, wenig. Irgendetwas in mir
löst aus,
dass es mich nervt. Ja. Vor allem, wenn sie den Fehler dann halt noch nicht irgendwie mega erklären, wie es der Linus vorne gesagt hat.
Also, ich check einfach nicht, wie es kann sein, dass auf so vielen Ebenen der Fehler passiert, bis es zu dieser Entscheidung dann kommt. Oder du hast ja die Leute beim VAR im Studio, die dann sagen so, hey, so und so, wir glauben es das und das. Das ist ja schon mal jenseits, dass die überhaupt einschreiten. Dann geben sie ihm nur ein Standbild, nächste Fehler. Dann ist der Schiri dort, der sagt, ah ja, easy, ich habe nur ein Standbild und ich entscheide von dem. Er muss doch wissen, dass er es nicht anhand von dem treffen kann.
Ja gut, aber also, er kann ja nur anhand von dem, wenn es so
ist. Dann sagt er, hey, gebt mir ein richtiges Bild. Also, die werden ja nicht nur ein Standbild haben.
Ja, das können wir noch sagen.
Aber sie werden es intensiv aufarbeiten, dass aber der Schiri es nicht nur Standbilder
verstehen, was werden. Ich meine? Das ist doch, also... Ich sage es nochmal, das ist doch festgefahren, weil dort eine Regelauslegung ist, die immer wieder für Probleme sorgt, weil quasi der Ansatz vom Schiri, der aufgrund von dieser Regelauslegung wählt, schon schwierig ist.
Ja gut, also der Schiri hat ja in erster Instanz die richtige Entscheidung getroffen.
Er hat es aber nicht gesehen.
Ja, also er wird ja schon gesehen, dass es Kontakt gibt.
Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht.
Gut, ist ja müßig. Es geht für mich auf jeden Fall darum, dass er nach dem Spiel gesagt hat, das ist ein Fehler. Also von dem her ist ja die Regelauslegung nicht zwingend festgefahren, sondern sie haben einfach, sie machen es einfach falsch.
Ja, nein, also doch. Also, ja, aber sie orientieren sich ja schon an der Regelauslegung. Es ist quasi, also die Regelauslegung ist ein gefährliches Spiel, aber in der Auslegung ist es halt immer pauschal gefährliches Spiel. Es gibt nicht gefährliches Spiel und das ist Folgeaktion und wegen dem nicht gefährliches Spiel. Das ist ein Unterschied. Ja, aber der Ansatz, wieso wir immer über die Fouls diskutieren, ist quasi das gefährliche Spiel und das ist doch die Regelauslegung.
Nein, also eben sind sich eigentlich alle einig, dass das keine rote sein soll und der Schiri sagt ja nach dem Spiel auch, es keine rote sein. Also ist ja wie eigentlich klar, wie man die Regeln soll auslegen in meinen Augen.
Gut, aber beim Beispiel Benni Traoré ist sie auch rote Karte gesehen. Und ich glaube, würde jetzt behaupten, ich würde so weit gehen und sagen, es werden immer noch mehr rote Karten so verteilt, als sie nicht zu geben. Also ist die Regel doch nicht so klar, finde ich.
Also für mich, ja, was in der Regel steht, ist das eine für mich, wie du es auslegst, ist das andere. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht mehr allzu lange.
Nein,
wir fahren uns fest. Für mich ist weder der Gürtel letzte Saison, für mich ist der Schettin jetzt und für mich ist Traoré, das sind alles für mich keine roten Karten.
Also was ich auch, also nur noch der letzte Punkt, dass sich der Spieler verletzt hat, dass der Fakt auch noch angeführt worden ist in der Entschuldigung. Auch der, das hat keine Relevanz. Das hat einfach null Relevanz. Und wenn man das einbringt, dann zeigt das, dass man es einfach falsch, von einer falschen Seite überhaupt angeht, die Situation zu beurteilen. Und dort muss einfach mal das ganze Team vom Wermelinger oder der Wermelinger selber, der, ja, da muss man über Bücher.
Das ist noch höher, gell? Also das hört nicht auf bei Wermelinger. Das ist ja UEFA, FIFA, Weisung.
Gut, aber gehen wir noch schnell auf den Match.
Ja gut, hey, also jetzt will wir ein bisschen Spaß sparen. Das ist mir schon erzählt eigentlich. Vinti spielt das Spiel wie jedes Mal, spielt eigentlich ganz okay mit, aber...
Ja.
Also Respekt noch an Uli Forte, dass er nicht schon direkt dort vom Platz fliegt und erst relativ spät. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn man sich dort an der Seitenlinie muss kontrollieren, wenn man, ja... die Aktion ja, anschaut, aber...
Tut mir schon recht leid im Moment, weil er wirkt schon wieder so verzweifelt für mich.
Ja, aber es ist jetzt, auch zum Verzweifeln.
Ja, aber wenn er jetzt verzweifelt probiert, das auf seine Kappe zu nehmen, den Fehlentscheid, weil er in der letzten Woche irgendetwas gesagt hat, so gegen gewisse Macht kann man nicht ankämpfen.
Ja, das so ist ja so...
Verschwörungstheoretiker.
Mourinho-Style.
Ja, das, ich weiss ja, was er damit will bezwecken wahrscheinlich, mit irgendwie die Mannschaft alles auf sich nehmen, die Mannschaft abschotten, die Mannschaft irgendwie motivieren, aber es wirkt irgendwie ein bisschen verzweifelt. Aber ja, es ist auch zum Verzweifeln und vielleicht kann man gerade noch schnell ein bisschen etwas sagen, was in dem Match zum Verzweifeln gesehen ist.
Ja gut, also... Fairerweise, wir haben bis jetzt auch nicht über den Match geredet, ob jetzt das wegen Uli gesehen ist oder nicht, das spielt keine Rolle, aber Vinti finde ich gut gestartet. 1-0 ist eine tolle Flanke von Fabi Frey und dann ist halt extrem, eben sind wir mit dem Wort unglücklich, weil du halt ein Mann weniger bist auswärts, was es dann extrem unangenehm macht, zum da bestehen, vor allem so lang. Und ich finde, das 1-1 darfst du so nicht bekommen. Das ist im Spielaufbau, der verdrippelt sich ja eigentlich. Nimmt viel zu viel Risiko und dann bringst du den Gegner so zurück, wo eigentlich voran sonst gar nicht so nahe dran war. Das finde ich ein bisschen ärgerlich.
Ja, völlig unnötig sicher so.
Mega unnötig gewesen. Und das 2-2, was sie schießen, ist glaube ich auch nochmal so. Also das zweite Goal einmal für Luzern ist auch nochmal ein mega unnötige. Den nimmt er nicht sauber an. Wie der lange Bass Richtung 16er gespielt auf der Seite raus. Und der könnte entweder den weghauen oder muss ihn sauber annehmen. Tropft ihn ab, zu lang und aus dem gibt es dann das Goal. Das ist dann halt auch wieder unglücklich und das kann sich Winterthur nicht leisten, ganz offensichtlich, aber aktuell.
Ja, unglücklich oder man muss dann halt irgendwann über Qualität auch reden, oder? Und ich glaube, das sind halt einfach ja, die Sachen, die du dann nicht mehr darfst erlauben in der Situation, wo Winterthur ist. Ja, wie alles rundum läuft, hilft natürlich nicht, aber ja, jetzt ist man dezimiert im nächsten Spiel gegen IB, das wird sicher auch nochmal ganz, ganz schwierig und ja, dann muss Winterthur halt schauen, wie sie sich irgendwie können wieder aufrappeln und woher sie die Punkte holen, weil ja, jetzt langsam ist der Abstand schon gross, oder, 7 Punkte und ja, viele, viele knappe Resultate, die ja, sicher auch ein bisschen auf die Moral schlagen bei Winterthur.
Vielleicht noch ein Wort zu Luzern. Dort hat mich der Mario Frick überrascht, dass er den Adrian Gürbitsch auslässt, der ja, den letzten paar Matches gut funktioniert hat. Fairerweise ja, ist er in diesem Jahr bestätigt worden. Lars Villiger hat gespielt, hat 2 Goal geschossen. Das erste Mal wieder Döpf nach einem halben Jahr. Und ja, Luzern hat Charakter gezeigt, obwohl man eigentlich nicht wirklich gut gestartet ist. Und dreht das Ding noch. So ein Spiel haben sie vor allem mal Anfang Saison eine Phase gehabt.
Sind Zweiter jetzt?
Ja.
Ja. Ich glaube, zu dem Spiel, ich glaube, das hast du jetzt auch gerade nochmal aus Luzern-Sicht top zusammengefasst. Ich glaube, wir können zum nächsten Spiel und letzten Spiel gehen.
Richtig.
Zürich, St. Gallen.
Ja.
Zweite Heimniederlage im Volk vom FCZ. Goalies, die im Zentrum stehen.
Ja, beide Teams ein bitterer Fehler am eigenen Fünfer, der zum Goal führt. Spannend auch, Moniz nicht dabei an der Seitenlinie, aber trotzdem macht Zürich einen Wechsel in der 22.
Ich habe auch geschrieben, Zava-Wechsel à la Moniz, habe ich in meinen Notizen.
Das hat nicht mit Moniz
jo,
zu tun.
Klar.
Da können wir jetzt auch nochmal eine Diskussion ausmachen. Das ist für mich hinter und vorne ganz klar rot. Aber so etwas von klar.
Also meinst du gelrot?
Gelrot.
Aha, ja. Gelrot,
voll. Der Ellbogen, 100%. Ja. So weit, auch dort, Ellenbogen ist einmal schwierig, aber so wie er es gemacht hat, dort mit dem zweiten Gelen, boah, also aber, kannst du aber drei Kreuzchen an die Wand machen, dass du da nicht mit Gelrot vom Platz fliegst.
Bin ich bei dir, ich habe den Match nicht live gesehen, ich habe die Wiederholung, also die Highlights nur geschaut, ist der, die Gelle nach 30 Sekunden, ist die gerechtfertigt?
Die ist so etwas von
gerechtfertigt. Oh ja, die
ist richtig. Der Dings, der hat Lukas Görtler voll umgehauen.
Ja. Okay, weil dann musst du ihn rausnehmen. Aber ich habe es auch aufgeschrieben.
Nein, wegen dem, das hat nicht mit dem zu tun gehabt. Aber die ist richtig gerechtfertigt. Die ist keine rote, aber das ist eine geile Karte, ganz klar.
Ja, also von dem her, die richtige Entscheidung in Arbeit zu nehmen, auch wenn es bitter ist. Ich habe es nur lustig gefunden, einfach vom Hintergrund her mit Moniz und dann einen frühen Wechsel. Aber auch eine coole Geschichte. An dem, also bei dem Spiel natürlich Enzo May, oder?
Champion.
Das Joko.
Da haben noch Leute erzählt, Büchle, und sind sich nicht sicher, ob der noch leistungsfähig ist. Oder?
Ja, es wird ihm auch recht. Es wird ihm aber auch einfach gemacht. Also das 1-1 ist schon ein Bracher sein.
Ja, und Camberi, ich weiss auch nicht, da schätzt der Ball dann auch noch mega komisch ein, aber ja.
Ja, er rennt wie so dran vorbei. So, ja.
Das 2-1 ist aber schön.
Ja.
Du hast einen guten Schuss, schön verwünscht.
Du darfst ihm halt einfach den Raum auch nicht geben, aber um dort so abziehen.
Wie der FCZ dort verteidigt, ich weiss nicht, ob ihr das gesehen habt, die sind in der Gegenbewegung, ähnliche Situation wie bei Lugano mit dem Iran Kunda, also ich weiß nicht, wer der Ball führt, aber wird mit Druck angelaufen auf die Verteidigung. Du siehst hinter da sicher den Krasnitschi. Ich glaube, nochmal einer von dem Mittelfeld. Ich hätte die Rücken katastrophal nach. Und dann zusammen macht es dann gut, schießt aber eigentlich nicht aus einer Position, wo es zwingend muss Goal geben. Aber ja, Zürich gerade vor allem in der zweiten Halbzeit. Die erste war eigentlich ganz okay gewesen. Aber die zweite Halbzeit, auch dann mit dem Felo, extrem blutleer gesehen dann plötzlich. Wo man findet, jetzt gerade im Vergleich vor einer Woche gegen FCB, ist das dann deutlich...
Definitiv.
Bin ich ein bisschen überrascht und auch enttäuscht gesehen, weil ich mag eigentlich auch immer wieder Ansatz vom FCZ.
Ich finde es wirklich ein bisschen bedenklich, dass man jetzt... Also der Auftritt an sich bedenklich. Grundsätzlich habe ich die Negativspirale vom FCZ ja schon gesehen, ein bisschen gekommen. Also auch Ende vom Jahr schon, und der FCB-Match, also der FCZ, seine Leistung gegen FCB ist sicher etwas vom Besten gesehen, vom FCZ in den letzten Match. Ich meine auch gegen Winti, das war eine Pflichtsieg gesehen.
Ja, aber eben der Robin ist ja gesehen im Match und hat gesagt, sie haben gut gespielt.
Ja, und jetzt dann wieder so eine Leistung. Ja.
Ja.
Auch ungewohnt, dass der Bracher, wo eigentlich der Rückhalt schlechthin ist,
bin ja jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er
ein
Saukatz am Fuß ist.
Ja, okay. Ja, und also eben, es ist eine komische Situation. Ich glaube,
kann es mal 50-50 geben, aber ich glaube, der Brecher ist nicht einer, der FCZ immer wieder Bühne kostet. Das kann passieren, aber das ist schon unentschieden. Also, von dort her, ja. Und St. Gallen wiederum, um vielleicht dort auf die zu sprechen kommen, ich glaube, schon cool für die auch jetzt nochmal mit einem sammelten Spieler zu haben, wo scheinbar ich, ja, da will man auch noch ein bisschen abwarten, aber jetzt, dass der gerade funktioniert hat, ist mit Köbel ja eigentlich auch ein Top-Stürmer von der Liga, und du hast jetzt zwei schwierige Spiele können heimnehmen, beides mal nach Rückstand.
Das macht die Liga einfach so spannend im Zentrum, also im Zentrum von der Tabelle.
Ja, überall ist es
schon überall, ja klar, aber so.
Es ist unfassbar.
Auch in dem kleinen Gap, ich habe jetzt die Tabelle nicht gerade vor mir, aber der kleine Gap von Lugano zu
Lausanne.
Servette. Und dann nachher ist schon irgendwie ein Punkt, gleich.
Ja, bis Zürich.
Bis Zürich ist jeweils ein Punkt oder gar keine. Lausanne und St. Gallen sind gleich. St. Gallen schiebt sich wieder führen. Am FCZ vorbei, wo in die Abstiegsrunde reingeht. Ja, es ist unglaublich.
Weil FCZ auf 8 tippt. Ich und noch jemand.
Ich habe FCZ, glaube ich, auch ein bisschen tief getippt.
Oh, das weiß ich nicht mehr, aber ich konzentriere mich eh nur noch auf das
Tippspiel. Du bist gut in Form. Apropos, ich finde das übrigens, wenn ihr zu dem Match, wir müssen nämlich noch in der Women's Super League, aber das Tippspiel, du bist on fire im Moment. Ich habe zwar keine Auswertung gemacht, der ganze polysportiven Sonntag geschuldet, aber du hast sicher, was hast jetzt du da voll drauf gehabt? Der erste Match
vom Wochenende. Ich habe Yverdon Lausanne, glaube ich.
4-1 richtig tippen, ist schon stark. Muss man jetzt auch einmal, muss man Props geben.
Ja, also ich glaube, wir tippen wieder besser als auch schon. Aber du tust jetzt auch ein bisschen schwächer schwarz als du bist. Du tippst auch nicht so schlecht.
Danke.
Aber ja, zum vielleicht gerade zu einem Spiel kommen, wo wir beide nicht richtig tippt haben. Das ist der FCZ gegen der FCB im Klassiko, wo das Spiel 1-0 gewinnt. Wo ich aber muss sagen, wenn ich das Spiel sehe, habe ich das Gefühl, mein Tipp ist nicht so schlecht gewesen eigentlich.
Ja, ich habe gerade Luft geholt, um euch den Schutz zu nehmen, weil ja, so wie das Spiel verläuft, endet das vielleicht einmal von 10-mal so, wie jetzt geändert ist, also der FCB ja gesündigt im Abschluss, in der Offensive.
Das kann man nicht anders sagen.
Das ist sicher ein Dämpfer für den FCB. Offensiv ist man es eigentlich nicht so gewöhnt, dass die Chancen so liegen lassen werden. Hey. Fast schon ein bisschen fahrlässig.
Ja, und der FCZ ist irgendwie auch das Kryptonit vom FCB scheinbar. Also sind ja sehr unglücklich. Ich weiß nicht, ob sie dort dabei gewesen sind, aber im Halbfinale letztes Jahr sind sie sehr unglücklich rausgefallen. Und unglücklich ist für mich eigentlich auch der Auftritt jetzt gegen der FCZ. Also Zürich kommt mit der ersten Chance zum Goal. Davor war eigentlich eine Druckphase gewesen, schon von 15 Minuten plus minus. Ich mag mich an eine Chance erinnern von der Aurélie Stilak, wo sie den Ball gewinnt und anstatt ihn reinzuspielen, wo sicher zwei, wenn jetzt gerade drei in der Box sind, schießt sie ins Aussennetz von einem Winkel, wo der Goalie noch irgendwie die letzten 3 Zentimeter zumacht. Das ist ärgerlich für den FCB, also muss ich wirklich sagen.
Milena Nikolic hat auch noch eine Situation, wo sie anstatt querlegen den Pfosten trifft, wo auch querlegen, dann wird er reingeschoben.
Aber eigentlich legen sie die immer quer, denn sie spielen es immer fertig eigentlich. Aber
ja, jetzt in dem Match habe ich gefunden, nicht. Und gleichzeitig ist das natürlich, das sind drei ganz grosse Punkte für den FCZ, wo ja, eben sehr effizient gerade mit der ersten Chance das Goal macht, aber sonst ja, sehr hart hat müssen arbeiten für die Punkte, aber ja, sie hat daheim behalten.
Und vor allem, es ist halt, wenn man jetzt, man muss jetzt langsam richtig Playoffs schauen und jetzt hat der FCB den Platz wieder der erste an Servet verloren und der erste Platz, das ist wahrscheinlich der, ja, logischerweise, aber es ist der wichtigste, wenn man dann halt gegen den 8. spielt und das ist Luzern, wo halt gleich
ja, gegen die spielst du lieber als gegen Aare,
oder? Ja, die, also eigentlich 1 bis 7 spielst du gegen niemanden gern. Und Luzern, wir kommen zwar nachher dazu, deutlich bessere Leistung wie letzte Woche, aber von den Punkten her halt schon der dankbarste Gegner in den Playoffs.
Ich denke trotzdem, also ob es St. Gallen, Aarau, Luzern ist, wenn du möchtest Meister werden, dann musst du die alle schlagen. Aber auf jeden Fall, ja, Luzern sicher der einfachste Gegner, wo man sich dort könnte erhoffen. Ich weiss gar nicht, haben wir noch etwas zum Spiel FCZ-FCB?
Nur abschließend noch zum FCZ, wenn wir jetzt da noch gar kein Wort darüber verloren haben. Eben, glaube, Spiel gesehen, wie du es schön gesagt hast, wo man nicht oft als Sieger vom Platz geht. Aber Start nach Maß in der Rückrunde, die haben ja eine Woche später gestartet als der FCB und sind jetzt auch wieder voll dabei mit eben massiven 3 Punkten, die wichtig sind.
Ja.
Mit gut, dem passt. Zum nächsten Spiel, Rückrunde-Auftakt von IB. Auch die haben letzte Woche nicht gespielt, auswärts in Aarau, dem FC Aarau, Wolle. vielleicht dort auf Aarau-Seite sicher schon mal die gute Neuigkeit, dass Vanessa Hotti nicht verletzt ist, was doch letzte Woche danach tönt und ausgesehen hat. Ja. Vom Spiel her muss ich sagen, es ist IB gewesen, wie man sie kennt. Es ist sehr, sehr viel über Iman Böne gelaufen, wo wieder mal einen riesen Auftritt hat, aus meiner Sicht.
Ja, aber also zum noch ein bisschen kritisieren, ich denke, wenn man ein bisschen effizienter ist, dann geht der Match nicht nur 0-2 aus und das ist vor allem auch Iman Böne, wo ein, zwei Situationen noch vielleicht ein konsequenter hat können fertig spielen. Aber natürlich, also es ist so viel über See gelaufen, also ein sackstarker Auftritt insgesamt.
Ja, es ist glaube ich auch das Spiel, wo man ein bisschen können erwarten, dass Aarau probiert mitzuheben, wo das auch daheim sehr gut kann, wo es auch, wenn man jetzt schaut, wenn Goal gefallen sind, sehr lang
schafft. Genau,
ja. Und eben auch gegen ein Team, gegen ein Jungs- und Wildsteam, wo offensiv Qualitäten hat, ja, wo aber dann am Schluss eBay das Ding heimnimmt. Und das ist auch eine Qualität, die musst du zuerst anbekommen. Ist nicht immer einfach. Noelle Münger ist es, wo den Dosenöffner macht und die eben schon von euch angesprochene Iman Bönne.
Setzt dann doch mal einen rein.
Den Deckel drauf. Am Schluss, glaube ich, 78. Minute, 80. um das herum. Ja, guter sicher, Start für eBay.
Ja, sicher ein wichtiger Start für eBay. Auch Aarau hat es eben, glaube, das ist auch dem Kunden nicht von nichts. Klar, eBay hat es besser fertig spielen, aber Aarau hat das ein paar Mal die Saison schon bewiesen, dass sie die Spiele lang können offen behalten. Ist dann sogar auch noch plötzlich doch noch zu ein, zwei kleineren Chancen gekommen. Am Schluss, die sind auch schon reingekehrt, gerade in Aarau, wo ein paar Favoritinnen schon Punkte liegen gelassen haben. Aber am Schluss hat sicher die richtige Mannschaft gewonnen.
Ja, und für IB das vielleicht noch als Letztes doch auch noch wichtig, gleich wie beim FCZ, dass man mit einem ja, vollen Erfolg startet und jetzt hier voll mitmischt in der Meisterschaft. Es sind doch auch ein paar Fragezeichen gewesen, das haben wir schon angesprochen. Naomi Lühe hat verletzungsbedingt gefehlt. Imke Wibbenhorst ist im Schwangerschaftsurlaub, also Mutterschaftsurlaub. Und ja, so gesehen ist das dann, finde ich, ist das ein lässiger Sieg, wenn du gegen ein schwieriges, auswärts bespielendes Team mit 2-0 gewinnst.
Ich würde da sogar noch zum an dem Match vorher anknüpfen und das, was du gesagt hast, Till, mit der Rangierung in der Tabelle, habe ich das Gefühl, die Niederlage vom FCB tut IB fast mehr weh wie im FCB. Weil wenn IB auf Platz 4 bleibt, und geht es auf dem 5., dann gibt es dort ein richtig heftiges Spiel, gerade zum Start, weil GC ist für mich, ja, und das hat ja der Robin, glaube ich, in der Extra-Folge, die ihr noch aufgenommen habt, weil er ja auch angesprochen hat, GC ist wirklich brutal in Form jetzt, mega gut gestartet in der Rückrunde, neue Trainer, wieder 6 Goal montiert, klar gegen Rappi, aber trotzdem, also ich glaube, GC, die sind heiß, da noch ein bisschen etwas zu rissen jetzt, in der Rückrunde oder dann in den Playoffs.
Ja, der Robin hat es angedeutet gehabt, der hat GC zu Recht, also zumindest jetzt in den ersten zwei Spielen, schon attestiert, dass die noch Wörtchen werden mitzureden haben in den nächsten Spielen und so sind sie auch auftreten. Rappi hat von Anfang an keinen Stich gehabt, das Spiel ist nach 20 Minuten durchgesehen, nach 20 Minuten steht 4-0. Auch noch interessant, eben auch, was du ansprichst, Linus, mit der ja, Power, die sie haben. Emanuel Pfister hat den Dosenöffner gemacht und nachher ist aber Janina Egli gesehen, die mit einem Viererpack das mal glänzt hat. Letzte Woche ist es eben die angesprochene Pfister gesehen, die 3 Goal geschossen hat. Das 4-0 übrigens noch sehr sehenswert, falls man das noch nachher will schauen. Dort scheint etwas zusammenzuwachsen bei GC.
Ja, kann man machen, mit 2-6-0 ins Jahr starten. Klar, Luzern, eben nochmal, wir reden über Luzern nachher, die haben sich diese Woche deutlich verbessert gezeigt. Gegen GC sind sie ja, genau gleich wie Rappi absolut chancenlos gewesen. Und GC hat in der Offensive eben die zwei Spielerinnen, die du sagst, die machen das sehr gut jetzt mit dem Joao Paiva als neuer Trainer. Das scheint gut zu sein. Es gilt zu beobachten, wie das dann ist, wenn sie gegen Teams von der oberen 7, sag ich, spielen. Aber ja, yes, finde ich stark, wie die das machen, definitiv. Gut, dann kommen wir doch zum nächsten Spiel. Und das ist auch eine erwartbare Auswärtssieg gewesen. Nämlich Servet gewinnt in Thun mit 3-0. Habe ich jetzt mir nicht viel aufgeschrieben, ehrlich gesagt, zu diesem Match. Ich glaube, Servet ist auch ein Pflichtspiel, ein Pflichtsieg. Lang offen behalten, das Spiel
tun. Ja, ich glaube, das ist das, was man noch herausheben kann. Thun hat lang können das 1-0 oder das 0-1 behalten. Am Schluss, ja, zollst du dann halt die Qualität.
Individuelle von Klasse,
Gegner, ja. Tribut und das hat dann nicht gelangt. Aber ja, ich glaube, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Außer dass er auch Servet, ja, mit einem Vollerfolg in der Rückrunde startet.
Und Tabellenführer
ist. Genau. Kommen wir doch noch schnell zum letzten Spiel. Das von dir angesprochene Luzern. Till spielt unentschieden gegen St. Gallen. Schade für Luzern, sie sind in Führung. Sie bekommen dann Sport noch den Treffer. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, auch im Hinblick auf das Tippspiel. Ich bin, habe es glaube ich sogar in der Folge letztes Mal gesagt, ich bin geschwankt zwischen einem Sieg von St. Gallen und einem 1-1 Unentschieden. Eben auch gerade, weil Goalschießen bei diesen Teams so eine Sache ist, die nicht immer ganz so klappt, wie sie sich vorstellen. Auch bei St. Gallen, wo nochmal ein bisschen besser klassiert ist. Und ja, wenn wir schon von guten Start in die Meisterschaft zurückgekommen sind, St. Gallen hat sich sicher dort mehr erhofft in Luzern. Glaube ich, kann man so sagen, oder?
Ja, also ich bin ja, ein bisschen enttäuscht eigentlich von den St. Gallerinnen. Ich denke, die hätten sich auf jeden Fall einen Sieg da erhofft. Und rein spielerisch habe ich es nicht gefunden, dass da ja, viel Zug drin war. Es hat mir die Überzeugung gefehlt. Und ja, ich denke, vielleicht muss man auf Luzern das Kränzchen wenden, dass die sich da so stark verbessert auch gezeigt haben.
Ja, genau, das Gleiche aufgeschrieben, ein bisschen enttäuscht von St. Gallen. Aber Luzern hat es auch massiv viel besser gemacht wie letzte Woche gegen GC. Und ich weiss noch, letzte Woche habe ich, glaube ich, das 1-1 tippt, weil ich so einen Luzerner Auftritt eigentlich mehr erwartet habe, mit den gewissen positiven Tendenzen, die ich irgendwie von letztem Jahr noch im Kopf habe. Und eben jetzt haben sie es deutlich besser gemacht. Aber kannst natürlich auch sagen, dass St. Gallen aus meiner Sicht zu wenig in der Offensive gemacht hat und immerhin am Schluss entschlossen, das 1-1 noch.
Genau, der Spielverlauf ist nicht so gesehen, wie St. Gallen das oft gern hat. Also St. Gallen profitiert oft davon, wenn sie das erste Goal schießen, dass sie halt eine sehr solide Defensive haben. Das kann man ihnen hochhalten, dass sie noch zurückkommen auf das 1-1. Und ja, ich würde aber da auch mit euch d'accord gehen, dass vor allem auch Luzern nach doch einem 6-0 im ersten Spiel wahrscheinlich Selbstvertrauen nicht massiv umgesehen ist, dass sie dort dann ja, in Führung gehen und ja, zwar nicht gewinnen, aber trotzdem mit einem Punkt rausgehen, ist sicher wertvoll für sie und auch für die nächsten paar Runden, zumal ja Aarau quasi verloren hat, auch wenn es dort 8 Punkte sind, aber anyway, sicher trotzdem ein kleines Erfolgserlebnis für Luzern. Gut, ich glaube, wir sind durch und das ist wortwörtlich gemeint, weil Linus hat
ich habe noch ein kleines Zückerli zum Abschluss. Ja. Und zwar, wir haben ja da eingehend über Transfers geredet im Winter und vor allem auch über den Katic, der zu Plymouth gewechselt hat. Ja. Letzte in der Championship, also der zweithöchsten Liga in England, haben wir uns alle ein bisschen an den Kopf gelenkt. Ja, das Plymouth hat am Wochenende Liverpool aus dem FA Cup rausgehauen mit 1-0 und Katic hat überragende Performance abgeliefert. Wenn man sich die Stats anschaut, die er da hatte, die sind auch recht, recht stark. Also Clearances 17, im Kopf 11 Mal geklärt, 4 von 5 Duell gewonnen in der Luft, 3 Mal blockt, gewonnene Tackling hat er auch gehabt. Und die spannendste Statistik ist noch tief lost 1.
Ein Zahn verloren. Ich habe gelesen, es ist der Spieler mit den meisten Clearances mit dem Kopf, also 11 hast du gesagt, gegen Liverpool seit irgendwie 2018 oder 2019 oder so. Aber dass der Kadic Qualität hat, habe ich mir nie abgesprochen.
Absolut, und aber Kopfball auch. Also auch schon ja, offensiv hast du zum Teil unter Beweis gestellt.
Definitiv. Also der Punkt mit dem Kadic war schon mehr da gewesen, dass du ohne Kaufoption in die Liga gehst. Ist halt für mich hat ein bisschen einen Fluchtcharakter. Aber dass er Qualität hat, absolut. Und spannend hätte er die gerade in Liverpool können bringen.
Völlig. Also
ja,
ich glaube,
Spiel auch. Man können machen, ja.
Sorry, Wale. Nein, ich nur noch wollte sagen, ich meine, es ist auch für Zürich gut, wenn der sich jetzt nochmal so präsentieren kann, dann ja, können sie ihn im Sommer, wenn's ein, also ja, wenn das wie nicht mehr stimmt zwischen Club und Spieler, dann kann man ihn im Sommer dann ja, trotzdem irgendwo noch verkaufen. Und ich denke, für Katic ist cool, dass er dort hinwechselt und ich glaube, das hat sich ja wahrscheinlich rein emotional schon gelohnt. Absolut. Ich glaube, so ein Spiel, sicher, ja. Das ist natürlich ein Traum.
Absolut.
So viel. Flucht hat er, das muss er noch lernen. Dass du im Schweizer Fernsehen darfst fluchen, aber im Britischen nicht.
Wirklich?
Dinge zweimal fuck gesagt oder so.
Echt jetzt? Ja. Ja, so viel zu dem kleinen Exkurs noch ins Ausland. Und ja, wir wären am Ende von dieser Folge. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch zwei. Danke Linus und danke Till.
Merci, Wolle.
Ja, danke euch, dass ihr euch da nach dieser kurzen Nacht noch, ja, so gut verkauft haben heute.
Hey, wir machen alles für unsere Game Changer, würde ich sagen.
Definitiv. Jetzt gibt es vielleicht noch ein kleines Mittagsschlöfchen.
Ja, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Auf jeden Fall wünschen wir euch natürlich auch eine ganz gute Woche. Danke fürs Einschalten. Wie immer am Schluss hier der Hinweis darauf, dass wir uns jeweils riesig freuen, wenn ihr auch mit uns auf Social Media interagieren. Auf Instagram ist das Game Changer Talk Bodenstrich und auf Spotify, Apple Podcast etc. Freuen wir uns natürlich auch immer riesig, wenn ihr uns mögt 5 Sterne geben. Und ja, das war's gesehen für die Folge. Macht's gut, bleibt frisch, habt euch Sorge und bis bald.
Ciao zusammen.
Salut miteinander.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.